Ja, heute ist ja Teil 2 der Predigt, Kurzpredigtreihe könnte man sagen, zwei Teile. Vor 3 Wochen habe ich ja hier gepredigt, da ging es eben über Teil 1 von Johannes 21. Und heute wollen wir da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Wiederholung, ist ja schon 3 Wochen her, in der Zeit haben wir ja schon viel anderes gehört. Deswegen kurze Wiederholung, was haben wir letztes Mal gesehen in den ersten 14 Versen? Schwerpunkt war da eigentlich, wie geht Jesus mit einem Versager, mit dem Versager Petrus um? Das war so dieser zentrale Punkt. Petrus und seine Freunde, die hatten wirklich schwierige Zeiten hinter sich. Sie hatten alles hinter sich gelassen. Sie waren Jesus gefolgt. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs, 24 auf 24, immer mit Jesus oder praktisch immer mit Jesus unterwegs. Sie hatten erlebt, wie Jesus fantastische Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Wasser in den besten Wein ever verwandelt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus Tote auferweckt und sie haben ganz viel Lehre bekommen durch Jesus. Ja, sie waren unterwegs und Jesus hat sie immer zu jeder Zeit gelehrt. In theologischen Fächern könnte man sagen, Dogmatik. Eschatologie, also die Lehre von der Wiederkunft Jesus, von dem, was kommt, wie sie das Wort auslegen sollen und so weiter. Haben ganz viel gelernt von Jesus. Und dann kam Gethsemane, die Gefangennahme und kurze Zeit später die Kreuzigung ihres Herrn, ihres Meisters. Haben sie ihn gesehen, wie er dort am Kreuz starb. Und wieder ein paar Tage später, ein paar Stunden später eigentlich, rannten sie zum Grab. Und sie haben gesehen, das Grab ist leer. Unser Herr und Meister ist auferstanden, er lebt. Und hier in unserem Bibeltext aus Johannes 21 begegnete Jesus als der Auferstandene ihnen bereits zum 3. Mal. Und wenn ihr euch das jetzt einfach mal so vor Augen haltet, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was für ein Wechselbad der Gefühle war das für die Jünger. Was für ein Wechselbad der Emotionen. Von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Und dann so irgendwie so mittendrin. Und Petrus, unser Anführer oder der Anführer, der Jünger könnte man sagen, der hing irgendwie durch. Er hatte noch immer zu kämpfen mit seinem Versagen. Und ausgerechnet er, der starke Anführer, hatte Jesus 3-mal verleugnet. Ausgerechnet er, große Klappe, viel Energie, hatte jämmerlich versagt. Und dieses Versagen ging ihm nach. Und das Einzige, was er in dieser Situation noch machen wollte und selbst sogar ja schon 2-mal dem auferstandenen Herr begegnet war, ist, wir gehen fischen. Ich gehe fischen, wer kommt mit? Und seine 6 Freunde folgten ihm. Und dann waren sie die ganze Nacht am See Tiberias unterwegs, sie haben Netze ausgeworfen, sie haben gerudert, sie haben gekämpft und was weiß ich, gearbeitet. Weil das konnten sie ja am besten. Sie waren ja Berufsfischer. Ja, ich hätte ihnen nichts vormachen müssen. Ich hätte ihnen nicht sagen müssen, was sie machen müssen, hätten müssten. Sie waren Berufsfischer. Das, was sie am besten konnten, haben sie gemacht, fischen. Und die ganze Nacht haben sie gefischt. Und was haben sie gefangen? Nada, gar nichts. Frustrierend, ernüchternd, enttäuschend. Und genau in dieser Situation begegnete Petrus dem auferstandenen Herr jetzt zum 3. Mal. Die Gruppe von Fischern machte sich bei der Morgendämmerung, wir lesen das hier in den ersten 14 Versen noch vom letzten Mal, sie machten sich auf, sie waren frustriert, sie waren müde, sie machten sich auf, ihre Boote waren leer und sie begegneten Jesus. Ferne in der Dämmerung sahen sie eine Gestalt, sie haben nicht direkt erkannt, dass es sich um Jesus handelt, aber Jesus begegnet ihnen. Und was wir letztes Mal noch gesehen haben, und dann gehen wir weiter auch in den Text von heute, ist, dass Jesus sie wie anspricht, weiß das noch jemand? Kinder. Jesus spricht seine Jünger in dieser Situation mit all dem, was sie erlebt hatten, mit Kinder an. Das heißt, er sieht sie mit den Augen des Vaters und er gibt ihnen einen ganz neuen Auftrag. Und er sagt zu ihnen, zu den Berufsfischern, ein Zimmermann, sagt zu ihnen, fahrt noch mal raus. Ja, ich weiß, ihr habt die ganze Nacht hart gearbeitet. Ich sage euch, fahrt noch mal raus, werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. Was für ein Gaga-Auftrag, oder? Was für ein völlig verrückter Auftrag, den Jesus hier gibt. Was, der Zimmermann will mir berufssicher erzählen, wie ich das machen soll? Aber sie gehorchten. Sie fuhren nochmal raus und sie fingen. Wie viel, weiß das jemand? 153 Fische. Das Boot und die Netze waren voll. Zufall? Nee. Ein beeindruckendes Wunder, weil Jesus hatte es ja verheißen. Und Jesus begegnet seinen Jüngern hier nicht mit der Keule, nicht mit Vorwürfen. Er konfrontiert sie eigentlich nicht direkt mit ihrem Versagen oder mit Ablehnung, sondern er bereitet für sie sogar ein wunderbares, leckeres Frühstück vor. Alles ist angerichtet für einen Neuanfang. Und das Frühstück ist dann irgendwann vorbei und jetzt konzentriert Jesus sich auf Petrus. Und da lesen wir jetzt die Verse 15 bis 17 zunächst mal. Johannes 21, 15 bis 17. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Zunächst mal so weit. Ein Text, den wir, denke ich, kennen, vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht sogar selber schon mal drüber gepredigt haben. Das ist wirklich ein sehr interessanter Text. In diesem Text begegnen uns im griechischen Grundtext zwei verschiedene Wörter für Liebe. Das ist wichtig. Ja, einmal das Wort Agapao, das bezeichnet so diese göttliche Liebe, diese vollkommene Liebe. Und das zweite Wort ist Agapao auf der einen Seite und dann Phileo, Philadelphia kennt ihr vielleicht, bezeichnet die brüderliche Liebe, die Liebe, die wir zueinander haben. Diese zwei Wörter begegnen uns hier im Grundtext. Jesus verwendet bei seinen ersten zwei Fragen, ja, Petrus, hast du mich lieb? Jeweils das Wort Agapao, das heißt diese göttliche Liebe. Und Petrus antwortet zweimal mit: Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb, Phileo, lieb habe. Beim dritten Mal fragt Jesus mit: Petrus, hast du mich lieb? Phileo gebraucht er jetzt auf einmal. Und Petrus antwortet wieder zum dritten Mal mit Phileo, mit dieser brüderlichen Liebe. Das ist, was wir erstmal im Grundtext finden. Also die verschiedenen Gebräuche des Wortes Liebe aus dem Griechischen. Und ich habe mir da natürlich verschiedene Kommentare durchgelesen. Ja, hat das eine Bedeutung? Was bedeutet das, dass Jesus zweimal Agapao gebraucht, dann wieder Phileo, dass Petrus immer nur mit Phileo antwortet? Hat es eine bestimmte Bedeutung? Und da gibt es natürlich viele Meinungen zu, wenn man Kommentare sich anschaut. Ja, dann sagen die einen, na klar hat es eine Bedeutung. Agapao, das ist die göttliche Liebe, diese stärkste Form, dieser stärkste Ausdruck der Liebe überhaupt. Denn es beschreibt ja diese vorbehaltlose, diese starke göttliche Liebe. Und das Wort Phileo ist eigentlich so ein bisschen weniger stark, weil es ja eben nur diese brüderliche, diese schwesterliche Liebe bezeichnet. Also klar hat das eine verschiedene Gewichtung, könnte man sagen. Das heißt, Jesus fragt Petrus zweimal: Hast du mich lieb? Und er verwendet zweimal diese stärkere Form der Liebe. Und Petrus kann nicht auf diese stärkere Form der Liebe antworten, weil er gebraucht hat das Wort Phileo, dieses zweite Wort. Beim dritten Mal, so sagen manche Ausleger, ja, gebraucht Jesus das Wort Phileo. Warum? Weil er sich auf das Niveau von Petrus eigentlich herunterbeugt, könnte man sagen. Ja? Er setzt sich herab und gebraucht deshalb dieses schwächere Verb Phileo. Kann man so sehen? Und einige Kommentatoren sehen das auch so. Ich denke, dass es eine andere Bedeutung hat, werde ich gleich erklären auch noch warum. Weil wenn wir uns das Neue Testament anschauen, ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber es ist trotzdem einfach mal gut, das zu hören. Wenn wir uns verschiedene Wörter im Neuen Testament anschauen, das Wort Liebe, dann sehen wir tatsächlich, es gibt eine unterschiedliche Gewichtung. Aber es gibt auch Stellen im Neuen Testament, wo diese zwei Wörter, Agapao und Philio, bedeutungsgleich verwendet werden. Und ich will einfach mal ein paar Beispiele nennen. In Lukas 11, Vers 43 lesen wir, so liebten die Pharisäer den ersten Sitz in den Synagogen. Ja, kennen wir ja, die Pharisäer wollten immer gerne gesehen werden. Und da steht, so liebten die Pharisäer den ersten Sitz in den Synagogen. Und was meint ihr, welches Wort steht hier im Griechischen? Liebten? Hätte man vermuten können, ist aber falsch. Da steht Agapao. Komisch eigentlich, ne? Passt eigentlich nicht. Es wird noch besser. Lukas 16, Vers 13 steht, ein Hausknecht hasst den einen Herrn und liebt den anderen. Auch da steht das Wort Agapao. Komisch. In 2. Timotheus 4, 10 wird uns von Demas berichtet. Demas, der die Welt liebgewonnen hat, steht da, Mitarbeiter Paulus. Und da steht, er hat Paulus verlassen und hat die Welt wieder liebgewonnen. Und auch da steht Agapao. Komisch. Umgekehrt lesen wir in Johannes 5, 20, dass der Vater den Sohn lieb hatte und die Liebe zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn war ja eigentlich die stärkste Liebe, die es überhaupt gibt oder gab, gibt eigentlich. Und da gebraucht Gott das Wort Philio, um die Liebe zwischen Vater und Sohn zu beschreiben. Deswegen glaube ich, meine Überzeugung, aber es gibt wie gesagt noch andere Meinungen, dass die zwei Wörter hier in Johannes 21 austauschbar verwendet werden können, dass es nur eine stilistische Form ist. Mal sind es auch die Schafe, mal sind es die Lämmer, mal ist die Rede vom Hüten, mal ist die Rede vom Weiden, mal ist die Rede von Agapao und mal ist die Rede von Philio. Ich persönlich denke nicht, dass wir zu viel hier hinein interpretieren sollten. Es geht hier um Lieben ohne irgendwelche unterschiedliche Qualitäten. Meine Meinung. Nach dem Frühstück, wir haben es hier gelesen, schaut Jesus also plötzlich Petrus tief in die Augen. Und wenn ich mir das so vorstelle, mit dem, was alles schon passiert ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie der Petrus das empfunden oder was er dabei empfunden hat, als Jesus ihn auf einmal in die Augen schaut und ihn anspricht. Diesen Blick in die Augen, den kannte Petrus ja. Das hat er ja schon mal erlebt, ne? Weiß das jemand? Wann hat Petrus ihm schon mal tief in die Augen geschaut? Jesus, dem Petrus. Weiß das jemand? Genau. Nachdem Petrus Jesus dreimal verraten hat, verleugnet hat, steht da im Evangelium und ihre Blicke begegneten sich. Sie schauten sich, oder Jesus schaute Petrus in die Augen. Auch da trafen sich ihre Blicke. Und jetzt wieder, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und wen meint er denn damit als diese? Die anderen Jünger, die drumherum waren. Liebst du mich mehr als diese anderen? Petrus, erzähl doch mal, warum liebst du mich eigentlich mehr als die anderen? Ich war gestern auf dem Auswahlverfahren in der Jury. Da ging es um ein Partnerschaftsprogramm der Bundesregierung, die Juniorbotschafter ein Stipendium geben wollen, dass die in diesem Fall in die USA gehen können. Für ein Jahr, um da eben Juniorbotschafter zu sein für Deutschland. Und da ging es um das Auswahlverfahren der Stipendien. Und ich fand das total interessant. Wir haben da verschiedene Fragen gestellt, die mussten verschiedene Tests machen, auch was sie von der Politik wissen in Deutschland und in Amerika. Und ganz zum Schluss haben wir Einzelinterviews mit denen. Es waren 4 Schüler gemacht, 15, 16 Jahre alt, die nächstes Jahr dann eventuell, wenn sie das Stipendium bekommen, in die USA gehen für ein Jahr. Und der letzte Test, das waren dann Einzelinterviews. Und ihr könnt euch ja vorstellen, so 15-jährige Teenies, die waren voll nervös und alles. Aber sie haben das super gemacht, alle 4. Und die letzte Frage von diesem ganzen Auswahlverfahren waren Einzelinterviews. Und die letzte Frage war, Du hast jetzt deine Mitbewerber gesehen, du hast deine Mitstreiter jetzt den ganzen Vormittag oder den ganzen Tag erlebt. Erzähl doch mal, warum sollten wir uns für dich entscheiden? Warum sollen wir uns nicht für die anderen entscheiden, sondern warum sollen wir dich auswählen? Und dann durften sie, ich glaube, 3 Minuten oder was war es, erzählen, warum sie die besten Bewerber sind. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Jesus fragt Petrus, Petrus, warum soll ich eigentlich dich auswählen? Warum soll ich dich eigentlich mehr lieben oder mehr anvertrauen als den anderen? Und er gebraucht dafür die Frage, liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich mehr als die anderen Jünger, die da drumherum saßen oder standen oder lagen oder wie auch immer? Warum stellt Jesus ausgerechnet diese Frage? Warum nicht, Petrus, erzähl doch mal, was sind deine Pläne für die Zukunft? Hast du dir schon Gedanken gemacht, welche Methoden du gebrauchen willst, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu gewinnen? Petrus, hast du schon nachgedacht, wie du Mitarbeiter gewinnen kannst, dass die deinen Auftrag weiterführen können? Die Frage, die Jesus stellt, ist, Petrus, hast du mich lieb mehr als diese? Warum will Jesus wissen, ob die Liebe von Petrus größer ist als die Liebe der anderen? Ich glaube, von Petrus wissen wir ja, dass er war der, der am lautstärksten getönt hatte, der kurz vorher noch gesagt hatte, wenn dich alle anderen verlassen, Herr, ich bleibe treu an deiner Seite. Unter allen Umständen, egal was passiert, ich bleibe treu an deiner Seite. Und ich glaube, dass Jesus Petrus hier ein Stück weit erdet, dass er Petrus zurück auf den Boden der Tatsachen holt. Weil jetzt kann Petrus nicht mehr lautstark ausrufen, so wie er das vorher getan hat. Denn er wusste ja, ich habe versagt, 3-mal erbärmlich. Kurze Zeit später spricht Jesus ihn zum 2. Mal an. Petrus, hast du mich lieb? Und interessant ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie spricht Jesus denn den Petrus an? Er sagt 3-mal Simon, Sohn des Johannes. Das heißt, er spricht ihn nicht mit Petrus an, sondern er sagt 3-mal Simon, Sohn des Johannes. Und hier haben wir so ein nächstes Déjà-vu, was wir letztes Mal auch schon gesehen haben. Denkt an die Predigt zurück von vor 3 Wochen. Auch da haben wir schon so verschiedene Déjà-vus gesehen, nämlich dass zum Beispiel, dass Jesus seinen Jüngern am Ufer begegnete, so wie er es ganz am Anfang bei der Berufung der Jünger auch getan hatte in Lukas 5. Und jetzt wieder, denn nur damals bei der Berufung hatte Jesus den Petrus mit Simon angesprochen. Das ist das einzige Mal und jetzt wieder. Das heißt, Jesus geht eigentlich auch hier zurück zum Anfang. Zurück zu der Berufung des Simon Petrus. Es ist, als ob Jesus dem Petrus sagen will, Petrus oder Simon, Sohn des Johannes, wir gehen zusammen, gemeinsam an den Anfang zurück. Und dort gibt es einen Neustart für dich. Dort gibt es einen Neustart für unsere Beziehung. Liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Und nach einiger Zeit fragt Jesus ein 3. Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und jetzt sehen wir eine interessante Besonderheit an der Reaktion des Petrus. In Vers 17 lesen wir, Petrus wurde traurig. Petrus wurde traurig, als Jesus ihn zum 3. Mal diese Frage gestellt hat. Wie oft hatte Petrus Jesus verleugnet? 3-mal. Und genau jetzt, bei der 3. Frage, macht es bei Petrus Klick. Halt, da war doch was. Ach, auch damals, nachdem der Hahn gekräht hat und die Blicke von Jesus und Petrus sich trafen, wurde Petrus traurig über sein jämmerliches Versagen. Und es steht in Lukas 22, er weinte bitterlich. Nachdem Petrus Jesus 3-mal verleugt hatte, weinte er bitterlich, er wurde traurig. Und jetzt ganz genau wieder eine Verbindung, die wir hier sehen. Und es gibt noch so ein Déjà-vu, hat vielleicht keine große Bedeutung, ich fand es einfach nur interessant. Wo hatte Petrus denn Jesus damals verleugnet? Am Kohlenfeuer. Und wo sitzen sie jetzt gerade? Am Kohlenfeuer, wieder. Es gibt also interessante Verbindungen zwischen den verschiedenen Texten. Hast du mich lieb? Und das ist eine Frage, die, finde ich, ans Eingemachte geht, an den Kern der Nachfolge. Jesus wischt das Versagen von Petrus nicht einfach zur Seite. Komm, ja, okay, jeder macht mal Fehler, Petrus, kein Problem. Nee, er wischt es nicht einfach so zur Seite. Er wischt Sünde nicht einfach zur Seite, sondern er nimmt sie auf, um danach Heilung und einen Neuanfang zu schenken. Denk an die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Und die Antwort von Petrus ist, ja, Herr, du weißt alle Dinge. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kommt die Antwort von Jesus, weide meine Schafe. Und mit dieser Aussage ist dieser Versager Petrus wiederhergestellt. Sein Versagen ist vergeben. Jesus stellt ihn wieder her und setzt ihn ein für eine riesige Aufgabe, nämlich hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Und ich denke, dass dieses Prinzip, das hier deutlich wird in dieser Auseinandersetzung oder in diesem Gespräch, in dieser Begegnung zwischen Jesus und Petrus, auch für uns gilt. Und egal, wie tief wir gefallen sind, egal, wie versagt wir haben in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu, egal, wie groß unsere Sünden sind, die Gnade Gottes ist immer größer. Die Gnade Gottes ist immer größer. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vergeben kann. Gut, die Sünde gegen den Heiligen Geist, das will ich jetzt mal eben kurz zur Seite lassen, da nicht näher drauf eingehen, aber es gibt anders keine Sünde, die nicht vergeben wird. Denn seine Gnade ist unendlich groß. Die Frage ist an uns gerichtet. Jesus fragt mich, Matthias, liebst du mich? Frank, liebst du mich? Ulrike, liebst du mich? Und da könnt ihr euren eigenen Namen jetzt nennen. Liebst du mich? Jesus schaut uns in die Augen und er will von uns wissen, von jedem von uns. Das ist eine persönliche Entscheidung. Es geht nicht darum, was mein Nachbar sagt oder wer auch immer. Es geht darum, dass Jesus uns die Frage stellt, liebst du mich? Egal wie deine Vergangenheit auch aussieht, egal wie groß und erbärmlich dein Versagen ist, liebst du mich? Es geht um diese ganz persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. John Piper hat mal gesagt, kennt er vielleicht, Zitat, wenn du in einen Himmel kommen könntest, ohne Krankheit, mit allen Freunden auf der Erde, die du je hattest, mit allen deinen Lieblingsgerichten, mit allen deinen Hobbys und Freizeitaktivitäten, die dir jemals Spaß gemacht haben, mit den natürlichen Schönheiten, die du je sahst, mit all den körperlichen Freuden, die du je schmecktest, ohne menschlichen Streit oder irgendwelche Naturkatastrophen. Ja, also wenn du in so einen Himmel kommen könntest, jetzt geht er weiter, wärst du mit zufrieden im Himmel, wenn Jesus nicht dort wäre? Und als ich das gelesen habe, dachte ich, muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja? Wenn es einen Himmel gäbe, der wunderbar ist, wo es kein Leid gibt, wo meine Freunde sind, wo es, keine Ahnung, Klöße mit Schweinsbraten gibt oder was weiß ich, aber Jesus wäre nicht da, was wäre der Himmel dann eigentlich wert? Nichts. Eigentlich nichts. Weil der Himmel, ich sage es mal so ganz einfach, lebt und fällt mit Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Hier auf der Erde übrigens und auch im Himmel. Zum Schluss noch ein kleiner Gedanke. Ein wichtiges Merkmal echter brennender Liebe ist, ja, dass wir Zeit mit unserem Liebsten verbringen wollen. Und in diesem Fall heißt das, ich will Zeit mit Jesus verbringen. Das können wir gut vergleichen mit zwischenmenschlicher Liebe zu Ehepartnern, zu Freunden, Kinder, Eltern oder wie auch immer. Liebe äußert sich dadurch, dass man Zeit mit dem Nächsten verbringen will. Und so ist es in unserer Beziehung zu Gott natürlich auch. Ich kann mich erinnern an einen Mann in Belgien, in einer unserer Gemeinden, der hat gesagt, ich lese nie in der Bibel. Ich lese nie in der Bibel. Ich komme zum Gottesdienst, ja. Ich komme auch in den Hauskreis, ja. Aber persönliche Bibellese mache ich nicht. Weil ich verstehe das nicht, ist zu anstrengend, habe wenig Zeit und hat ein paar Argumente genannt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Art ist, zu zeigen, ich habe Jesus lieb. Wenn wir verliebt sind, dann nimmt diese erste Liebe einiges auf sich, um mit der Person zusammen zu sein, die man liebt. Ja, erste Liebe entscheidet sich manchmal für stundenlange Autofahrten, nur vielleicht um eine Viertelstunde bei seinem Geliebten oder seiner Geliebten zu sein. Erste Liebe kann manchmal ganze Nächte wach bleiben, um noch länger mit seiner großen Liebe zu telefonieren. Erste Liebe scheut kein Geld und kein Opfer. Man gibt es gerne. Warum? Weil man liebt. Und so gibt es noch mehrere Sachen. Wie äußert sich deine und wie äußert sich meine Liebe zu Jesus? Kannst du dir selber mal Gedanken drum machen. Wie wichtig ist Jesus uns eigentlich? So wie Jesus dem Petrus ganz persönlich diese Frage stellte, so begegnet dir auch Jesus heute mit dieser ganz persönlichen Frage. Matthias, liebst du mich? Und die Frage können wir nicht im Kollektiv beantworten, sondern muss jeder für sich persönlich antworten. Und zum Schluss noch kurz die Verse 18 und 19, weil wenn wir ein klares Ja haben, ja Jesus, ich liebe dich, dann treten wir in die Nachfolge Jesu, aber diese Nachfolge Jesu bedeutet nicht, dass immer alles glatt verläuft. Und das sehen wir eben auch in den Versen 18 und 19. Da wird gesagt, nachdem Jesus eben diese drei Fragen an Petrus stellt, geht es weiter, Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Hier kündigt Jesus dem Petrus, nachdem er diese drei Fragen gestellt hat, nachdem er ihn wieder eingesetzt hat in den Dienst, kündigt er ihm an, Petrus, du wirst einmal für den Glauben an mich sterben. Und weiß einer, wie Petrus gestorben ist? Kopfüber, sagen außerbiblische Quellen, dass er kopfüber gekreuzigt wurde, genau. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass wenn wir Jesus nachfolgen, überschlag erst die Kosten. Es kostet was, Jesus nachzufolgen. Zum Schluss, Johannes 21, ganz tolles Kapitel. Jesus begegnete hier dem Versager Petrus und Jesus machte mit diesem Mann einen Neuanfang. Er stellte ihn wieder her und er machte ihn sozusagen brauchbar für den späteren Dienst. Und mich ermutigt das total, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich habe viele Fehler gemacht. Wenn du dein Leben anschaust, sagst du vielleicht auch, ja, in meinem Leben ist nicht alles super toll gelaufen. Ich habe auch hier und da versagt. Trotzdem dürfen wir wissen, wenn Jesus uns begegnet, dann macht er mit uns einen Neuanfang. Und das ist was Wunderbares. Es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle, hundertprozentig. Wir haben von Paulus heute Morgen schon gehört, von Petrus gehört, von ganz vielen anderen Leuten. Schau einfach mal nach links und rechts. Für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und er ruft jeden von uns auf in seine Nachfolge, in seinen Dienst. Und ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du so treu bist und dass du ein vergebender Gott bist. Und danke, dass du dem Petrus so begegnet bist in deiner hundertprozentigen Liebe. Herr, danke, dass du ihn nicht verurteilt hast, sondern dass du ihn zurückgeführt hast eigentlich an seine Berufung, an den ersten Anfang und dass du mit ihm einen Neuanfang gemacht hast. Ja, und danke, dass du auch mit jedem von uns einen Neuanfang machen willst. Ja, du kennst uns am besten. Ja, du weißt genau, wie unser Leben ausschaut. Ja, und ich bitte dich, dass jeder von uns das einfach so sagen kann auf die Frage, ja, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Und danke, dass deine Vergebung so viel größer ist. Danke, dass deine Gnade so viel größer ist. Danke, dass wir für dir nichts leisten müssen, sondern dass wir einfach kommen dürfen, so wie wir sind, zu dir, dem allmächtigen Gott. Amen.